während in der Politik und in den Medien der Sommer für eine Pause genutzt wird, geht Bachheimer einen Schritt weiter. Bachheimer.com startet in den Sommer förmlich mit einer Sensation. Wir haben den wortgewaltigen Politanalysten Gerald Groß hier zu Gast. Wir werden über sein neues Buch sprechen, aber auch über innenpolitische Ereignisse sowie über den gesamten Wahnsinn, der uns so begleitet. Gerald Groß, herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Ja, danke vielmals. Aber es wäre nicht Bachheimer.com, hätten wir nicht eine zweite Sensation, liebe Damen und Herren. Wir haben nämlich heute zum ersten Mal den Dera-Spatzen, der uns seit der ersten Stunde begrüßt, seit der ersten Stunde begleitet auf Bachheimer.com, sehen Sie heute mal in Wort und Bild. Und jetzt können die Leser endlich einmal wissen, wer immer diese frechen Kommentare schreibt. Also ich bin wirklich sehr stolz, dass wir mit so einer gewaltigen Power an Sensation in den Sommer starten. Das Gespräch wird in zwei Teilen stattfinden. Zuerst wird der Dera-Spatzen mit Herrn Groß über sein Opus Magnum Freiheit ohne Wenn und Aber sprechen. Und danach werde ich mich wieder hinzugesellen, um die politischen Ereignisse, dass wir das dann zu dritt besprechen. Und so übergebe ich jetzt bitte das Wort an einen Dera-Spatzen, der sich jetzt ausgiebigst mit dem Buch und Herrn Gerald Groß beschäftigen wird. Danke vielmals.
Grüß Sie, Herr Groß. Ich muss einmal vorab Danke sagen. Ich war, glaube ich, einer der Ersten, der Ihr Buch bestellt hat, Freiheit ohne Wenn und Aber, weil seit dem 15. März 2021 nach einem Standardartikel über eine Marktumfrage es hier gegeben hat und wo gefragt wurde, das, was ich wirklich denke, behalte ich das lieber für mich oder schweige ich dazu, haben 53% der Österreicher gesagt, sie befürworten diese Aussage und 40% lehnen diese Aussage ab. Und darum finde ich es sehr wichtig, überhaupt über die Freiheit zu diskutieren und überhaupt darüber zu schreiben, obwohl ich es traurig finde, dass wir über Freiheit überhaupt schreiben müssen. Und darf ich gleich zum ersten Kapitel von Ihrem Buch kommen, und zwar die Meinungsfreiheit. Sie schreiben hier über die Medien, Internet, Gesellschaft, Cancel Culture, ein Begriff, der versteckt eigentlich das Wegdrücken von Meinungen oder Verdecken von Meinungen qualifiziert. Bitte, Herr Groß, darf ich Sie zu diesen Themen, also zu dieser großen Überschrift, um Ihr Wort bitten?
Sehr gerne, ich danke auch für die Einladung, dass wir heute über mein neues Buch Freiheit ohne Wenn und Aber diskutieren können. Es freut mich auch, dass bevor wir das Gespräch begonnen haben, der Verlag mich informiert hat, dass wir mit dem heutigen Tag in die zweite Druckauflage gehen müssen, weil es ausverkauft ist. Also das heißt, binnen zwei Wochen die erste Druckauflage über den Ladentisch gewandert ist. Also es ist durchaus ein erfreulicher Tag. Und es zeigt mir auch, dass nicht nur die von Ihnen erwähnte Marketumfrage veröffentlicht im Standard richtig ist, sondern meine Annahme, die ich schon seit Jahren tradiere, und zwar unter dem geflügelten Satz, ja, darf ich denn das überhaupt noch sagen? Das hören wir doch nicht erst seit Corona oder seit dem Jahr 2015, sondern ich glaube, das hören wir als einen schleichenden Prozess seit den 90er Jahren, wo durch die politische Korrektheit einerseits, neuerdings durch die sogenannte Cancel Culture, andererseits also das Verdrängen anderer Meinung aus dem öffentlichen Blickfeld, eine neue einheitliche Minderheitenmeinung geschaffen wird, die einer Meinung und der Denkweise einer Mehrheit übergestülpt wird. Wir erleben derzeit natürlich nicht erst seit einigen Jahren, sondern schon viel früher eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Es gibt also mehrere Teilbereiche, gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Teilbereiche, über die darf in Wahrheit nicht mehr gesprochen werden. Und wenn darüber gesprochen wird, dann nur in Schablonen, und zwar in vorgegebenen Schablonen von jener Minderheit der Meinungsmacher, denen ich zum Beispiel mein Buch Freiheit ohne Wenn und Aber die Meinung der Mehrheit gegenüberstelle.
Ich halte es dagegen.
Sie erleben das spätestens seit den 90er Jahren, das Volksbegehren Österreich zuerst, der Kaida, wo auf verschiedenste Missstände in der Zuwanderungspolitik aufmerksam gemacht wurde. Wir führen heute das Interview unter dem Eindruck in einer Woche, wo ein 13-jähriges Mädchen in Wien brutal vergewaltigt und wie ein Müllsack am Straßenrand abgelegt wurde, ermordet und abgelegt wurde. Und wir erleben nun in allen politischen Lagern den Schlachtruf, kriminelle Asylwerber gehören abgeschoben. Im Jahr 1991, 1992 wurde Jörg Haider und ich damals als junger Mitstreiter mit 15, 16 Jahren und viele zigtausende andere in Österreich, die das Volksbegehren unterstützt haben, als Neonazis, als Rechtsextreme, als Rassisten diffamiert und verleumdet, weil wir diesen Grundsatz schon in den 90er Jahren formuliert haben. Wir sehen in den Jahren 2015 in der Zuwanderungspolitik, ausgelöst durch den Satz, wir schaffen das von Merkel und diese Sogwirkung, dass jeder, und zwar jeder Mensch, der einer Mehrheit angehörig ist und diese Vorgänge kritisiert hat, nämlich die Implementierung der Gesetzlosigkeit von rechts wegen, ebenso als Rassist, als Rechtsextremer, als Neonazi diffamiert wurde. Wir erleben es seit 2-3 Jahren, dass jeder, der diese ganze Klimawandelbewegung dieser Greta Thunberg aus Schweden kritisch betrachtet, von mir liebevoll heilige Gretel, die Asperger-Apokalypse genannt und betitelt, diese kritisch betrachtet, sofort, analog im Übrigen zu dem Wort Holocaustleugner, als Klimawandelleugner diffamiert wird. Was schwingt damit? Holocaustleugner die letzten 70 Jahre, Klimawandelleugner die letzten 3 Jahre und wir erleben jetzt seit 17 Monaten exakt, dass jeder, der sich gegen Corona-Maßnahmen, nicht den Virus beschreitet, es beschreitet kein Mensch einen Virus auf der Welt, weil Viren hat es immer gegeben und wird es auch immer geben und es wird auch immer den Menschen gefährliche Viren geben oder dem Immunsystem des Menschen gefährliche Viren geben. Dass all jene, die die Maßnahmen der Regierung, die Grundrechtsaushöhlung, die Freiheitsbeschränkung kritisch sehen, als sogenannte Corona-Leugner in ihrer Meinung tituliert werden. Was passiert also schleichend? Und zwar in all diesen 4 exemplarischen Fällen. Es passiert, dass der Kritiker, dessen Kritik als unangenehm empfunden wird, durch die Betitelung als Leugner, Corona-Leugner, Klimawandelleugner, Neonazi, etc. etc. neutralisiert wird. Denn mit Verlaub, mit Neonazis, rechtsextremen Rassisten und sonstigen Leugnern braucht man sich ja bekanntlich nicht auseinandersetzen. Das heißt, das Establishment schubladisiert, neutralisiert und raubt so Menschen auch ihre Meinungsfreiheit. Und es ist nicht wenigen passiert, die sich die letzten Jahre in unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Themen zu Wort gemeldet haben, dass sie auch in ihrer ökonomischen Freiheit eingeschränkt worden sind, um nicht zu sagen ruiniert worden sind, vernichtet worden sind, getilgt worden sind. Ich erinnere bei der Zuwanderungsdebatte an alle Schwarze in Deutschland, Paradelinke, jedem stockt das Blut, wenn er ihren Namen hört, die plötzlich sich im Kreise von Rassisten wiedergefunden hat, weil sie die muslimische Unterwanderung europäischer Gesellschaften kritisiert hat, die im tatsächlichen Widerspruch zur feministischen Bewegung, wie es alle Schwarze immer gesehen hat, ja steht. Ich nenne Thilo Sarrazin, ein in der Wolle gefärbter deutscher ehemaliger Senator der Sozialdemokratie, der als Paria der deutschen Politgesellschaft diffamiert wird, weil er sich kritisch mit der Zuwanderungspolitik beschäftigt hat. Noch dazu nicht einmal politisch, sondern rein statistisch. Das möchte man ja noch dazu sagen. Und wir erleben es bis heute herauf mit Jan-Josef Liefers, der Schauspieler, der die Corona-Maßnahmen kritisiert hat, Nina Prohl, die einige Maßnahmen in unserer Gesellschaft kritisiert. Wir erleben es bei der deutschen Kabarettistin Monika Gruber, die von linken Kollegen als Nazi-Moni betitelt wird. Da sehen wir, dass eine kleine Minderheit von Meinungsmachern, aber sehr mächtigen Meinungsmachern, die Meinung, die Meinungsfreiheit der Mehrheit der Gesellschaft zu neutralisieren versucht, ja einzuschränken versucht. Und dagegen wehre ich mich in diesem Buch, indem ich nicht nur diese ganzen einzelnen Fälle darstelle und auch erkläre, auch das dahinterliegende System, das immer wiederkehrende System aufdecke und offenlege und mich mit dieser Streitschrift dagegen auch zur Wehr setze. Freiheit ohne Wenn und Aber bedeutet für mich auch Meinungsfreiheit. Und zwar in erster Linie auch Meinungsfreiheit, weil alle autoritären Regime es ausgezeichnet hat, dass sie es als erster auf die Meinungsfreiheit abgesehen haben, dann auf die ökonomische Freiheit und am Ende den Menschen selbst das Recht auf Freiheit in Sicherheit zu leben geraubt haben.
Bemerkenswert zu dem Punkt, ich habe das Vergnügen gehabt, eine Ärztin kennenzulernen bei einer Veranstaltung. Die Ärzte, die ihr Gesicht zeigen und gegen den ganzen Impfwahnsinn eigentlich für bei den Kindern protestieren. Und da war die erste Frage, die gestellt wurde, wer hatte denn mit ihrer Kammervertretung noch keine Schwierigkeiten zu diesem Thema? Also es ist Ärzte, Professionisten werden zum Beispiel auch in ihrer Meinung zu Themen, wo sie wirklich gut informiert sind, wo sie wirklich fundiert im Wissen sind, kritisiert und niedergemacht in ihrer Meinung, nur weil sie sagen, bei Kindern braucht man nicht impfen. Das nächste Beispiel, was mir dazu wunderbar einfällt, ist die Sarah Wagenknecht. Bei der hat man in letzter Zeit bei der Berichterstattung, nur weil sie es gewagt hat, einmal aufzuzeigen, dass irgendwas falsch rennt in dem System, hat man den Eindruck von der medialen Berichterstattung, bei ihr, wenn man nur den Namen sagt, füllt sich die Beitrittserklärung zur AfD automatisch aus. Obwohl sie eigentlich meinte, schaut einmal hin, was hier läuft. Und ich finde es einfach immer wieder faszinierend, jeden Tag, wenn ich bei bachheimer.com schreibe, wie schön, die Medien versuchen natürlich auch aufgrund der Befeuerung, der monetären Befeuerung durch die Politik, in welche Richtung sie die Meinung versuchen zu drehen. Und wenn ich mir aber dann mit einem normalen Menschen mich hinsetze auf einen Café und wir diskutieren drüber, so ganz kommt die Message nicht an. Das muss man auch dazu sagen.
Schauen Sie, zu Ihrem ersten Punkt, zu Ihrer Begegnung mit Standesvertretern aus der Ärzteschaft, möchte ich etwas hinzufügen. Wir haben in dieser ganzen Corona-Debatte der letzten 16, 17 Monate ja durchaus widersprüchliche Wissenschaftler erlebt. Wir haben sie nur nicht in den Mainstream-Medien erlebt. Wir haben zum Beispiel einen Universitätsprofessor Sprenger erlebt, der von Anbeginn an im sogenannten Krisenstab des Bundeskanzleramtes ansässig war und ein wohlgelittener, guter Experte war und ab dem Zeitpunkt, wo er quasi bei den politischen Entscheidungen nicht mehr mitmachen konnte, als Covidiot bezeichnet wurde. Vom selben politischen Establishment, das ihn vorher berufen hat. Wir sehen es bei Sukharit Bhakti, bei einem anerkannten deutschen Virologen, der bis zu dem Tag, wo er sich zu Corona geäußert hat, anerkannt, viel und hoch ausgezeichnet war und ab dem Zeitpunkt, wo er sich kritisch gegenüber den Maßnahmen, den überschießenden Maßnahmen, den Maßnahmen ohne Augenmaß, sich geäußert hat, vor allem in Medien wie Servus TV etc., plötzlich sich im Kreis der Covidioten, der Corona-Leugner, der Querdenker, der im Pfui-Gack-Eck in Wahrheit wiedergefunden hat. Wissen Sie, wenn ich an die großen Errungenschaften der Wissenschaft denke und vor allem die mich faszinierenden Wissenschaftler des Mittelalters, die dann in der Renaissance sich entfaltet haben auf dem Fundament des Mittelalters, das längst nicht so dunkel war, wie man es immer annehmen würde, aber dann in der Renaissance zur Entfaltung gekommen ist. Und wir uns die Wissenschaft der letzten Jahrhunderte auf unserem Erdball ansehen, dann müssen wir doch erkennen, dass die Wissenschaft immer dann ihre Größe bewiesen hat, wenn sie im Widerspruch gelebt hat. Das heißt, Wissenschaft ist Widerspruch. Wissenschaft und Widerspruch sind zwei untrennbar miteinander verwobene Wörter, die seit 16 Monaten in der gesamten wissenschaftlichen Debatte rund um Corona außer Kraft gesetzt worden sind. Jede widersprüchliche Meinung wird neutralisiert, ja, wird nicht zugelassen, wird durch die Cancel Culture überhaupt aus den Medien verdrängt. Und es gibt dann nur mehr die sogenannte Mainstream-Wissenschaft, also all jene, die sich einer vorgegebenen wissenschaftlichen Meinung unterwerfen. Mit Verlaub gesagt, so habe ich Wissenschaft in meinem ganzen Leben noch nie kennengelernt. Das bedrückt mich besonders, denn das, glaube ich, bedrückt auch sehr viele wissenschaftliche Exzellenzen in unseren Breiten, die erleben müssen, wie wenig Widerspruch nun in einem Bereich, der so jung ist, und Corona ist in dem Fall die Pandemie, ist sehr jung, so wenig Widerspruch geduldet wird wie bis dato. Wenn ich so vorgehen würde wie Drosten oder wie die Quacksalber in Österreich, dann hätte es Galileo Galilei nie geben dürfen. Und dann haben manch andere Wissenschaftler zu Recht am Hexenhaufen gebrannt, wie Giordano Bruno und Co. Ja? Das waren im Übrigen alles Kritiker. Das waren im Übrigen alles kritische, aufgeklärte, widersprüchliche Wissenschaftler. Und am Ende haben sie Recht behalten. Und am Ende hat die Mehrheit in Wahrheit den Fehler begangen. Und das sehe ich auch in dieser Debatte. Ihr zweiter Einwurf, Sarah Wagenknecht. Da haben Sie vollkommen recht, das ist auch so ein wunderbares Beispiel, das sich einreiht in alle Schwarze etc. Also alle die, die aus dem gemachten Nest der linken 68er sich erlauben, eine eigene Meinung zu bilden, werden automatisch aus dem Nest geworfen und finden sich in Zukunft wieder im rechten Eck. Und zwar nicht, weil sich ihr politischer Meinungskompass verschoben hätte. Nein, die Meinung war immer dieselbe. Aber es hat sich die Außenwirkung einer kleinen Minderheit auf diese Meinung verschoben, die heute mit brachialer Gewalt und allen ihren Möglichkeiten vorgehen, unter Autorität ihres erhobenen Zeigefingers, ihres moralischen, selbstkreierten Standards, zu urteilen, ja, am Ende zu verbrennen. Ja, wie in der guten alten Tradition der Heiligen Inquisition, verurteilen, verurteilen und verbrennen. Und genau das erleben wir. Das heißt, wir erleben in Wahrheit eine Renaissance der Heiligen Inquisition, wobei ich der sogenannten Inquisition mehr rechtsprecherischen Charakter zuschreibe als der heutigen Cancel Culture oder sonstigen Erscheinungen, denn die Heilige Inquisition hat zumindest in der Rechtsprechung erstmalig das Zeugenverfahren zugelassen.
So muss man sehen. Also heute wird man nicht mehr befragt, heute wird man nur mehr aufgenagelt. Exakt. Wurscht mit welcher These, man wird einfach aufgenagelt und kann sich nicht mehr bewegen. Kommen wir zum nächsten Thema, Freiheit der Sicherheit. Nach dieser Woche in Österreich und nach dem, was in Würzburg passiert ist, ist das ein Thema, das uns jetzt leider laufend beschäftigen wird. Aber das Thema ist ja nicht neu. Wenn ich jetzt zu dem Thema zurückkomme, was wir in Österreich haben, den Vorfällen in Österreich, das ist ja nicht neu. Wir haben ja das in Wiener Neustadt genauso gehabt. Und hier wurde großartig darüber diskutiert, soll man Sicherungshaft machen, soll man das machen. Passiert ist gar nichts. Ein 13-jähriges Mädchen hat jetzt sterben müssen, damit wir dieselbe Diskussion, die wir bei dem 16-jährigen Mädchen in Wiener Neustadt gehabt haben, wiederführen müssen. Wohin gehen wir? Wenn wir jetzt nicht laut sagen, unsere Meinung und
wohin marschieren wir? Das bloße Artikulieren der Meinung wird nicht reichen. Ich habe schon am Beginn unseres Gespräches Ihnen ja zu erkennen gegeben, dass sich die Meinung ja diesbezüglich mittlerweile so geändert hat, dass es ja anerkannt ist, zumindest den Leitsatz zu formulieren, kriminelle Asyl, wir haben gern abgeschoben. Wissen Sie, diese Worte sind in Sonntagsreden leicht gesprochen. Ich erlebe den Kanzler, ich erlebe den Innenminister, die versuchen, eine Law-and-Order-Politik in ihren Reden zu vertreten und besonders hart aufzutreten. Und dann sehe ich andererseits die Statistik, dass allein im vorigen Jahr 4.780 circa afghanische Asylwerber kriminell geworden sind und bis heute nicht abgeschoben wurden. Das heißt, wir erleben gerade in der Integrations- und Zuwanderungsdebatte wie selten zuvor die Divergenz zwischen Realität und Anspruch. Anspruch und Wirklichkeit. Und das führt dazu, dass diese Einzelfälle wie in der Neustadt, Terroranschlag in Wien, Leonie, das 13-jährige Mädchen und viele andere, die 15 Frauen, die im ersten Halbjahr umgebracht wurden, sind in Österreich und die weiteren 15, auf die dieses Schicksal im zweiten Halbjahr noch warten wird, zeigt, dass diese Politik lange genug von Versprechen gelebt hat, wie die Schließung der Balkanroute etc., aber leider Gottes nie etwas in die Realität umgesetzt wurde. Das heißt, es wird geschielt auf ein Wählerpotenzial, aber es wird der Ankündigung nicht gerecht. Wir erleben seit Jahren und Jahrzehnten natürlich einerseits angetrieben durch eine Ideologie des Multikulturalismus, aber andererseits auch durch eine Laissez-faire-Politik, wir lassen einfach zu, natürlich eine systematische Unterwanderung unserer Gesellschaft. Diese Unterwanderung findet, und das unterscheidet sich zu den 90er Jahren, diese Unterwanderung findet derzeit statt aus Kulturen und aus Kulturräumen, deren Kultur dazu geführt hat, dass diese Länder im Krieg versinken. Das Problem ist, dass diese Menschen alle ihre Kultur mitnehmen. Auf diese kriegerische Kultur kann ich aber gerne verzichten, weil wenn ich Scholl-Latour zitiere, der von der Aufnahme von halb Kalkutta gesprochen hat und davor warnt, dass Deutschland nicht irgendwann selbst Kalkutta wird, möchte ich auf den Anlassfall der Leonie das Zitat Scholl-Latours umlegen: Wer halb Kabul aufnimmt, muss sich fürchten, dass er irgendwann selbst Kabul wird. Und wir sehen es bei der Gewaltbereitschaft mancher ethnischer Gruppen, wir sehen es bei der Kriminalstatistik, die überbordend, überhöht, was ein Durchschnitt ist. Ja, und das sind alles Entwicklungen, die unserer Gesellschaft A nicht gut tun und B für ein Höchstmaß an Unsicherheit sorgen und am Ende für ein Höchstmaß an Einschränkung an Freiheit. Wir haben die Grenzbalken und die Grenzzäune unter großem Jubel abgebaut und ich bin auch dankbar dafür, aber ich habe das Abbauen nicht deswegen bejubelt, dass wir jeden Weihnachtsmarkt in Österreich mit Betonbollern und Polizisten ausstatten müssen. Ich bejuble die Freiheit auf diesem europäischen Kontinent, aber ich habe nicht bejubelt, dass wir damit ein Mehr an Freiheitseinschränkung brauchen, um ein Restmaß an Sicherheit noch zu garantieren. Wir erleben also gerade, dass sich die gesamten Systeme pervertieren, um nicht zu sagen, der Hund sich in den eigenen Schwanz zu beißen beginnt. Wir verkünden zwar die Freiheit in Sicherheit, lassen es aber zu, dass Menschen in unsere Länder kommen, die die Freiheit der Sicherheit unserer eigenen Bürger schändlichst missbrauchen.
Man bräuchte ja eigentlich nur das Recht, was wir haben, umsetzen, so wie es geschrieben steht. Und so wie wir
schauen Sie, das ist, nein. Wir haben ein Rechtssystem, das ja außer Streit steht. Wir haben ein Rechtssystem, das auch mehrgliedrig ist, das auch außer Streit steht, weil es jedem Menschen auch dienen soll. Wenn wir jetzt anhand des Anlassfalles Leonie 13 Jahre auf die zwei vermeintlichen Täter blicken, dann ist ein Täter mehrfach straffällig geworden und seit 2019, also seit 2 Jahren, versucht der Rechtsstaat, ihm das Asylrecht abzuerkennen. Und durch seine Berufung auf die Europäische Menschenrechtskonvention hat er es geschafft, A, bis heute den Rechtsstaat ad absurdum zu führen, B, bei uns zu bleiben, C, ein 13-jähriges Mädchen umzubringen. Und dann müssen wir auch erkennen, dass unser Recht und auch das logische Rechtsempfinden, der Grundsatz, wer straffällig ist, hat bei uns nichts verloren, zum Beispiel mit dem Recht der Europäischen Menschenrechtskonvention, die als heilige Kuh verehrt wird, nicht in Einklang zu bringen ist. Und wenn man das kritisiert, wird man als Menschenrechtsverbrecher tituliert. Dabei will ich zum Beispiel nur das Menschenrecht auf Sicherheit schützen. Das Menschenrecht auf persönliche Integrität. Und wenn das Menschenrecht auf Freiheit in Sicherheit des Asylwerbers im Widerspruch zum Menschenrecht auf Freiheit in Sicherheit des Staatsbürgers steht, dann sollten wir uns als Österreicher das Recht herausnehmen, die Menschenrechte in erster Linie für unsere Staatsbürger auszulegen. Und jener, der dagegen gebrochen hat, sie auch abzuerkennen, indem wir ihm zum Beispiel das Menschenrecht auf Freiheit nehmen, indem wir ihn in Haft setzen. Oder indem wir ihn in unserer Gesellschaft nicht dulden und auch abschieben.
Aber er dürfte ja gar nicht hier sein, weil in Wahrheit hat er ja in dem Moment, ob er jetzt über Griechenland oder Italien den Boden Europas betreten hat, müsste er eigentlich nach den geltenden Regeln dort bleiben. Nur
ja, da haben Sie vollkommen recht. Wir haben die geltenden Regeln. Wir haben Dublin 1, wir haben Dublin 2, wir haben diese ganzen Verordnungen. Aber was helfen uns diese ganzen Verordnungen, die im Übrigen Todesrecht sind, wenn kein einziger Staats- und Regierungschef sie in Europa judiziert? Wir haben Dublin 1 und Dublin 2 2015 höchstamtlich durch Angela Merkel, Werner Faymann und wie sie alle geheißen haben, höchstamtlich außer Kraft gesetzt. Die eigenen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben zwei wesentliche Grundpfeiler europäischer Asyl- und Integrationspolitik selbst außer Kraft gesetzt. Natürlich liegen zwischen Kabul und Österreich 20 friedliche Länder. Na, der kommt natürlich daher, weil da oder in Deutschland die Sozialsysteme am angenehmsten sind. Das verstehe ich schon. Aber das hat mit Asylrecht nichts mehr zu tun im Übrigen. Nur dennoch schreit er hier Asyl. Das Recht hat sich selbst pervertiert. Er bekommt den Schutzstatus und dann wird er begleitet durch NGOs, die im Übrigen mit ihrem mildtätigen Wirken dafür sorgen, dass dieser Mensch noch die Chance bekommt, einen anderen Menschen umzubringen. Und das gehört gesagt. Und daher bin ich ein großer Anhänger im Übrigen bei der Gelegenheit jener Forderung, die Herbert Kickl seit 3 Jahren vertritt. Endlich diese europäische Menschenrechtskonvention auf die Realität des 21. Jahrhunderts anzupassen. Diese Menschenrechtskonvention raubt uns unsere eigenen Menschenrechte auf Sicherheit. Das ist ja Wahnsinn. Und andere verehren es als heilige Kuh. Und da habe ich schon damals Herbert Kickl verteidigt, vor 2, 3 Jahren als politischer Kommentator. Sie wissen, ich bin nirgends Parteimitglied, ich bin unabhängig. Von mir bekommt auch jeder sein Fett ab, aber von mir bekommt auch jeder Lob, wenn er es verdient. Wo er richtigerweise gesagt hat, das Recht hat dem Volk zu folgen. Ja, der Exekutivgewalt, dem Gesetzgeber, dem Volk, dem österreichischen Nationalrat. Und wenn der österreichische Nationalrat beschließt, dass Teile dieser Europäischen Menschenrechtskonvention für Kriminelle, Asylwerber eben nicht mehr gelten, dann gelten sie eben nicht mehr. Erinnern Sie sich, was das für einen Aufschrei gegeben hat. In Wahrheit hat er Recht behalten. Und wenn wir es schon vor 3 Jahren gemacht hätten, dann hätten wir das Leben des Mitarbeiters an der Vorarlberger Bezirkshauptmannschaft retten können und dann hätten wir die 13-jährige Leonie retten können. Und wie steht im Talmud geschrieben, wer ein einziges Menschenleben rettet, rettet die Welt.
Sie haben eines vorher wunderbar angeschnitten, das Recht auf die soziale Freiheit, weil wir ein gewachsenes, sehr fundiertes soziales Netz haben. Auch ein Kapitel in Ihrem Buch, ist der Sozialstaat am Ende?
Aber der Sozialstaat ist in Gefahr. Er ist nicht am Ende, weil sein System goldrichtig ist. Ich gehöre zu jenen Vertretern, die sagen, dass der solidarische Sozialstaat, der im Übrigen durch eine große, gewachsene, historische Sozialdemokratie in den 50er, 60er und 70er Jahren eingeführt worden ist, vollkommen richtig ist. Hut ab, Chapeau vor Menschen wie Kreisky, Josef Heson, den ganzen großen Sozialministern der Republik, die diesen solidarischen Sozialstaat, dieses solidarische Gesundheitswesen geschaffen haben. Das Problem ist, dass durch die demografische Entwicklung dieses System kippt, weil wir mittlerweile viel mehr Menschen in das System hineinbekommen, die sich eben nicht an das Reglement halten, keinen Beitrag leisten wollen oder können, aber eine Leistung daraus beziehen wollen. Ich sage, jeder, der leistungsbereit ist, jeder, der seinen Beitrag geleistet hat, hat ein Anrecht darauf, ein verbrieftes auf soziale Sicherheit und damit auf ökonomische Freiheit, auch in jenem Fall, wenn er sozial eine schwierige, gesundheitlich, was auch immer beruflich, eine schwierige Zeit durchmacht. Dann hat er den Anspruch darauf. Nur, wie wollen wir diesen Anspruch noch garantieren, die Anspruchsleistung noch garantieren, wenn in Zukunft durch demografische Entwicklungen uns der gesamte Sozialstaat um die Ohren fliegt, weil wir immer weniger Einzahler in das Solidarsystem bekommen und dafür immer mehr Leistungsempfänger importieren. Das heißt, wer das Recht auf Freiheit, soziale Sicherheit und damit ökonomische Freiheit einräumen will, und das ist ein Grundrecht, das wir haben und das wir nicht bitten müssen, der muss dann auch so anständig sein und sagen, dann müssen wir auch unseren Sozialstaat beschützen und dann müssen wir einen Paradigmenwechsel auch in unserer Zuwanderungspolitik, weit weg von Rassismus etc., weit weg, ich bin keinen Verdacht, diesem Eck anzugehören. Weit weg davon endlich festlegen, dass wir uns nur jene holen in Zukunft, die wir brauchen und nicht all jene hereinlassen, die nur wollen.
Es ist, Herr Gross, ich stimme Ihnen zu, aber es ist nur ein Aspekt. In letzter Zeit oder überhaupt, es ist gang und gäbe, wurde das Sozialsystem, das österreichische, auch von Seiten der Politik als Stimmkauf benutzt. Wenn man sich an gewisse Reformen, also ich kenne keine einzige Reform, die es besser gemacht hat. Also mir fällt momentan keine wirklich ein. Aber es wurde von der Politik als Stimmkauf benutzt.
Und ja, das ist mir, erlauben Sie mir den Widerspruch, es ist mir zu einfach. Ich war 5 Jahre selbst im Sozialministerium beschäftigt und der Sozialminister Herbert Haupt, den ich heute noch immer verehre und schätze, der ein väterlicher Freund ist. Wenn ich mir heute noch immer seine große Errungenschaft ansehe, nach der Einführung des Kinderbetreuungsgeldes, das damals von der Sozialdemokratie als Wurfprämie bezeichnet wurde, von der nun mittlerweile verstorbenen Nationalratspräsidentin Barbara Brammer, die tatsächlich Wurfprämie dazu gesagt hat, dann muss ich noch immer sagen, das Kinderbetreuungsgeld ist ein Meilenstein, ein sozialpolitischer, wie auch das Pflegegeld, das von Sozialminister Jolly Hason eingeführt worden ist. Das sind Meilensteine. Und die Behindertenmilliarde war ein Meilenstein wie das Behindertengleichstellungsgesetz. Und selbst in der letzten schwarz-blauen Regierung finde ich eine große Reform, die seit Monaten, seit 1,5 Jahren, seit diesen Formalitäten Ibiza, dieser 2 Betrunkenen, nicht mehr erwähnt wird, die aber jeden Tag erwähnt werden sollte. Die Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalten. Jahrzehntelang haben wir kritisiert, dass so viel Geld von Leistungsträgern im System versickert, weil wir unterschiedliche Doppelgleisigkeiten haben. 23 Sozialversicherungsanstalten, aufgeblähte Apparate, 23 Chefärzte, 23 Landesorganisationen, bla 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 bla. Ja, so. Und jetzt haben wir das geschafft, schaffen es zumindest da 4 große Bereiche zusammenzufassen und heute spricht keiner drüber. Ich gebe Ihnen schon recht, dass das Sozialsystem auch dazu dient, wenn die Kassen voll sind, zu einer Verteilungspolitik zu gelangen, die mehr an das Wahlkampfzuckerl als an eine gerechte Verteilung der Mittel erinnert. Da gebe ich Ihnen recht. Aber dennoch, es wäre zu fatalistisch Ihre Einschätzung, dass das Sozialsystem nur dazu gedient hat, quasi billige Parteipolitik zu machen, sondern ganz im Gegenteil, ich erkenne dort in unterschiedlichen Perioden der Sozial- und Gesundheitspolitik in Österreich von unterschiedlichen Vertretern unterschiedlicher Parteien durchaus ganz, ganz große Meilensteine, die unser Sozialwesen nach vorne gebracht haben. Das, was wir aber heute haben, ist, dass wir es noch nach wie vor offen lassen, den Missbrauch gegenüber Tür und Tor geöffnet haben und das ist für mich die größte Gefahr im Sozialsystem.
Ich darf jetzt zu einem Kapitel kommen, Herr Gross, das mich sehr fasziniert, und zwar die Freiheit der Identität. Marianne Le Pen hat so einen Spruch geprägt, die Europäische Union ist nicht Europa. Sie ist eine Ideologie ohne Land, ohne Volk, ohne Wurzeln, ohne Seele und ohne Zivilisation. Die Europäische Union tötet langsam tausendjährige Nationen. Man hat so in letzter Zeit den Eindruck, dass der friedliche Wettbewerb zwischen den Nationen schädlich ist. Der Italiener soll Franzose werden, der Franzose soll Österreicher werden, die Deutschen knien so und so vor irgendwelchen Anlässen, die sie gerade finden. Doch ist es gerade die Würze der einzelnen Nationen, die Europa ausmacht, unsere Identität. Wo sehen Sie hier die Gefahren und vor allem für mich besonders wichtig die Frage, wo sehen Sie hier eine Lösung?
Schauen Sie, ich bin in meinem ersten Buch, das ich im Leopold Stocker Verlag, / Aris Verlag herausgegeben habe, was zu sagen ist, in den Einleitungstexten Europa beschrieben und auch im jetzigen Buch im Kapitel Freiheit der Identität, mich diesem Bereich und Europa wieder sehr massiv und wahrscheinlich noch intensiver angenähert. Europa hat eine Wurzel, nicht die Europäische Union, wie Le Pen sagt, aber Europa hat eine Wurzel. Der Kontinent hat eine Wurzel, da möchte ich widersprechen. Und zwar ist die Wurzel angelehnt an ein Zitat von Benedikt XVI. Josef Ratzinger, der es einmal richtigerweise formuliert hat, Europa ist für ihn die Philosophie Griechenlands, das Recht des Heiligen Römischen Reichs und der Glaube Israels. Und da hat er vollkommen recht, der Glaube Israels, sowohl das Judentum als auch das Christentum, das römische Recht, aus dem in Wahrheit die ganz gesamte europäische Rechtsprechung und darüber hinaus hervorgegangen ist, und die Philosophie Griechenlands, die für mich als die drei großen Wurzelstöcke bedeuten, die dieses Europa ausmacht. Europa besteht aus vielen wunderbaren, stolzen Nationen, den Österreichern, den Deutschen, den Italienern, den Franzosen. Und Sie werden erkennen, dass allein wenn ich von den Österreichern oder von den Italienern spreche, das österreichische Kaiserreich eine sehr junge Erfindung war und auch das italienische Königreich eine sehr junge Erfindung war. Und wenn Sie mit einem Piemontesen sprechen, der noch ein wenig in der Vergangenheit verhaftet ist, der nicht von vornherein behaupten würde, er wäre ein Italiener, sondern in erster Linie ein Piemontese wäre. Nur zur Information. Das heißt, dieses Europa lebt auch von diesen starken Nationen, von diesen souveränen Nationen. Und wir sehen in der europäischen Geschichte, gerade in dieser blutigen, jungen europäischen Geschichte der letzten 100 Jahre, exakt 103 Jahre zu sagen, dieser Tage war wieder der Jahrestag des Attentats in Sarajevo, sehen wir in dieser blutigen Geschichte, dass das Tilgen einzelner Nationalstaaten noch nie zu einem guten Ende geführt hat. Das künstliche Tilgen Nationalstaaten und das künstliche Zusammenführen einzelner Nationen zu einem künstlichen Konstrukt hat in Wahrheit für Europa immer in einer Katastrophe geändert. Sei es die große Donaumonarchie gewesen im Zentrum dieses sogenannten Europas, sei es der Nationalsozialismus gewesen, sei es die Sowjetunion gewesen, sei es der Balkan und Jugoslawien gewesen, der künstliche Vielvölkerstaat, wo man versucht hat, unter dem Druckkessel Belgrads Menschen in dem Land zu verschieben, Ethnien auszulöschen. Irgendwann ist die Nation wieder stärker geworden. Nicht der Nationalismus, nein, die Nation. Und in Wahrheit haben sich immer die Nationen den Frieden und die Freiheit und die Demokratie zurückerkämpft. Mit was haben Sie es mit der Europäischen Union zu tun? Wir haben es mit einer abstrakten Institution zu tun, mit einem Verein. Wir könnten ihn auch noch im österreichischen Vereinsrecht anmelden. Er hätte die gleiche Wertigkeit wie der Schachclub von der Schmausbauer Lerne und von Kirchenkern Kali in Unterstinkenbronn im Übrigen. Eine Institution, die sich eine künstliche Hymne gibt, also in Wahrheit sich eine Hymne überstülpt, die mit ihr als Institution der EU nichts zu tun gehabt hat, vorgaukelt, sie wäre eine eigene Nation, weil sie sich eine eigene Währung gibt, vorgaukelt, sie wäre eine eigene Nation, dass es sich ein eigenes Parlament gibt, vorgaukelt, sich eine eigene Kommission, eine Regierung zu geben, das heißt einen künstlichen Superstaat abbildet.
Darf ich dann auch fragen, Herr Groß, wer ist Ihrer Meinung da die treibende Kraft für das?
Architekturfehler dieser Europäischen Union. Und diese entscheidende Struktur- und Architekturfehler zeigt sich dann immer wieder, wenn dieses Europa, wenn diese Institution mit großen Problemen konfrontiert ist. Sei es die Finanzkrise 2008 gewesen, wo Europa grenzenlos und gänzlich gescheitert ist, sei es 2015 in der Wir-schaffen-das-Krise, wo Europa grandios gescheitert ist, oder sei es die Corona-Krise, wo Ursula von der Leyen Handwaschkurse gegeben hat.
Muss man dazu sagen, sie hat es vielleicht unserem Herr Fischer mal nachgemacht, der ist ja auch immer auf die Toilette verschwunden, wann es kritisch worden ist.
Aber Faktum ist, sie ist gescheitert. Und aber auf der anderen Seite hebt sich diese Europäische Union beim Regeln kleiner Probleme, die eigentlich den Nationalstaaten vorbehalten werden. Und da prophezei ich, das geht nicht mehr lange gut. Und wir haben es gesehen, wie schnell es gehen kann, obwohl das Establishment sich dagegen zur Wehr setzt, die ganze Medienkamarilla sich zur Wehr setzt, wie schnell mit Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, vollendete Tatsachen geschaffen werden. Und wenn diese Europäische Union nicht zurückfindet zu ihrem Gründungsgedanken von de Gaulle, Schumann und Adenauer, Friede durch wirtschaftliche Zusammenarbeit zu sichern, dann wird uns auch diese Europäische Union, wie alle anderen Staatenkonstrukte, um die Ohren fliegen. Ich hoffe nur, dass es nicht so blutig wird wie in den vergangenen 100 Jahren.
So, Herr Groß, jetzt muss ich Sie aber dann noch fragen, wer ist Ihrer Meinung nach die treibende Kraft hinter diesen Europa zersetzenden Europa?
Na schauen Sie, es gibt keinen Europäer, keinen genetischen Brüsseler, der von der Erde gefallen ist, in Brüssel am Fischmarkt aufgefallen ist und dann hat gesagt, ich bin jetzt ein Europäer, sondern das sind ja Mitglieder verschiedenster Nationalstaaten. Im Speziellen sind es Staats- und Regierungschefs, die diese Politik vorantreiben, die versuchen, in einem Irrweg durch diese Institution und durch die Abgabe von Verantwortung es für die Bürger dieser europäischen Länder es besser zu machen. Es ist nur ein Irrweg. Es ist in Wahrheit der Versuch einer Machtkonzentration auf europäischer Ebene, um wahrscheinlich im Chor der Großen wie Nordamerika oder Asien mitspielen zu können. Aber es ist aus der Historie dieses Kontinents nicht möglich. Und das muss man dann halt auch irgendwann einmal zur Kenntnis nehmen. Ich bin da eher ein Anhänger des britischen Commonwealth-Prinzips des Vereinigten Königreichs. Ein Zusammenspiel unterschiedlicher Nationen, die sich gegenseitig befruchten, aber doch niemals den Drang haben, eine andere Nation zu beeinflussen, zu tilgen oder umzuformen.
Also Sie sehen darin, also in der Europa-Zerstörung durch die EU, sehen Sie aber da keinen großen Plan dahinter, sondern Sie vermuten da eher, dass die Verantwortungsverschiebung nach Brüssel durch schwächliche Politiker, dass das der Grund ist?
Ja, natürlich. Schauen Sie, viele glauben ja immer bei ganz großen Entwicklungen in der Gesellschaft, dass sich zwei, drei Leute in kleinen Kammern treffen, sich Hüte aufsetzen und dann in ihrem Bereich die Weltverschwörung planen. Das Problem ist nur, jeder, der sich selbst mit Verschwörungen auseinandergesetzt hat, jede Verschwörung, die drei Leute miteinander ausmachen, hält nicht und dringt an die Oberfläche. Das ist auch das Grundprinzip. Also da müssten ja hunderttausende Menschen in Europa, Beamte, Abgeordnete, alle einer großen Verschwörung in einer kleinen, finsteren Kammer angehört haben. Ich sage Ihnen, die Realität ist manchmal näher, als wir glauben. Das ist pure Dummheit.
Wahrscheinlich, weil die kein WhatsApp haben, sonst wäre ja das Ganze schon aufgeflogen. Nicht?
Abgesehen davon, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Sie sehen, selbst wenn Politiker österreichischer Prominenz glauben, sich verschwörerischen Posten betätigen zu müssen, dass solche Geschichten, wenn drei beteiligt sind, immer irgendwann einmal an die Öffentlichkeit geraten. Nein, um zum Ernst zurückzukommen. Ich glaube, es geschieht mehr aus Unwissenheit, es geschieht mehr aus Dummheit und durch das Herunternivellieren von Intelligenz auf Ebene der europäischen Staats- und Regierungschefs. Und ich sehe auch in der ganzen Corona-Pandemie im Übrigen keine große weltverschwörerische Strategie dahinter, sondern schlichtweg diese hysterisierte Panik, die damals von Israel ausgegangen ist, der Infekt übergetreten ist auf kurz und dann alle quasi und wie in einem Domino alle unter Zugzwang gekommen sind und irgendwann einmal erkannt haben, um Gottes Willen, wir haben uns mit der Lockdown-Politik verrannt, aber es doch alle nicht zugeben würden, dass sie einen Riesenfehler gemacht haben. Ja, das war im Übrigen der größte Fehlalarm aller Zeiten.
Das war ja nicht verrannt, sondern das war ja die Maßnahmen, die waren ja für einen starken Staat ja gut. Also wenn ich jetzt ein Staatslenker bin und wie wir alle sehen, wir haben ja nur schwache Politiker, die wollen ja einen starken Staat.
Ich gebe Ihnen schon vollkommen recht, das würde ja großartig ins Konzept passen, autoritäre Regime. Und es hat auch autoritäre Züge gehabt. Aber es hätte ja nur dann Erfolg, wenn die Autorität Bestand hätte. Wenn die Autorität nach 16 Monaten spurlos verschwindet, dann erkenne ich auch keinen großen faschistoiden Gedanken, der dahinter gesteckt hat.
Das können wir nur hoffen und das bringt mich jetzt schon zur ersten Frage außerhalb des Buches. Wir hatten ja im Juni, du kannst dann schon noch Fragen stellen, aber das passt jetzt gerade so zum Thema. Wir hatten im Juni ja einen Monat von Parteitagen in Österreich. Und allen voran war ja der Parteitag der SPÖ mit der Rendi, der sich ja in keinster Weise rendiert hat. Und ich frage Sie, warum haben wir im Gegensatz zu den 70er, 80er und vielleicht Anfang der 90er Jahre so schwaches politisches Personal? Das gibt es ja nicht, dass man überall eigentlich oder zum Großteil wirklich große Deppen sitzen haben, ich kann es nicht mehr anders sagen, charismalose Feiglinge und Menschen, die überhaupt von ihrer Ideologie wie auch immer ich zu deren Ideologie stehe, aber auch ständig abweichen. Wie kann das passieren? Liegt es an der Schwäche des Webers? Das würde wiederum implizieren, dass wir also global alle viel schwächer werden als Menschen. Oder liegt das an anderen Systemen, dass Parteien eigentlich die Schwächen und Schwachen und leicht Führbaren in diese Ämter setzen?
Ihre Einschätzung ist goldrichtig. Erlebe ich ja auch seit 20 Jahren. Für einen Pressesprecher einer Regierung, eines Dr. Wolfgang Schüssel und Magister Herbert Haupt, ist es nur schwer vorstellbar, dass ein Studienabbrecher und ein Zahntechniker die Republik bis vor kurzem geführt haben. Ja. Sie erkennen vielleicht schon daraus, dass sich in Wahrheit die letzten Jahre und zwei Jahrzehnte Intelligenz an den Spitzen der einzelnen europäischen Staaten hinunternivelliert hat und dass wir mittlerweile die Einäugigen der Blinden auf der Schicht gehoben haben.
Genau, das wissen wir, aber woran liegt
es? Wir dürfen nicht vergessen, Österreich war bei politischen Debatten in den 90er Jahren davon beherrscht, dass Dr. Franz Vranitzky und Dr. Jörg Haider, ein Universitätsexperte für Verfassungsrecht, sich mehr als 15 Jahre um die Zukunft der Republik gematcht haben. Und wir heute Politiker haben, die nicht einmal wissen, was die österreichische Bundesverfassung ist. Stellen Sie sich das vor. Liegt vielleicht auch daran, dass ein Volksschullehrer Gesundheitsminister war und ca. 40 Mal die österreichische Verfassung gebrochen hat mit verfassungswidrigen Verordnungen, weil er vielleicht in seiner Volksschulkarriere niemals das Wort Verfassung gelernt hat. Geschweige denn weiß, um was das Werk von Hans Kelsen, was das für eine Bedeutung auch für unseren demokratischen Rechtsstaat hat. Ja, wir befinden uns in einer Situation, wo sich Logik, Intelligenz, Hausverstand an den Spitzen der Politik hinunternivelliert hat und wo wir mittlerweile die dritte und vierte Garnitur sehen. Ob das bei der Österreichischen Volkspartei ist oder bei anderen Parteien. Schauen Sie, wenn derzeit der intelligenteste Oppositionsführer nur einer ist und nicht drei, vier, wie es einmal war. Ja? Also ich erinnere mich doch an Zeiten, wo ein Peter Bildt, ein Andreas Wawel, Madeleine Petrovic, ein Van der Bellen auch, ja? Ein Jörg Haider, ein Mölzer, ein Ewald Stadler, ein Josef Czapp. Ich betone, aus allen Parteien, die damals im Parlament vertreten waren, Kapazunder am Werk waren und heute der Einzige, der noch für mich als rhetorisches und intellektuelles Hirn und Schwert im Parlament wahrgenommen ist, Herbert Kickl ist, dann wissen wir, in was für einem personalpolitischen Zustand sich unsere Republik
befindet. Aber ich möchte ergründen, warum. Also in Deutschland das Gleiche, wenn man sich die Vorsitzenden der SPD anschaut, von Steinmeier, der schon relativ, Steinbrück, relativ schlecht war, dann über den Bibliothekar, der von der EU gekommen ist, der Martin Schulz, wo man sich gedacht hat, schlechter geht's nicht, dann geht's zur Annales. Und dann jetzt noch diese Doppelspitze, diese unsympathische. Es ist ja unvorstellbar, wie sie das hinunternivelliert, mit welcher Geschwindigkeit.
Mangels Alternativen.
Das gibt's ja nicht. Das kann ja nicht nur an einem wenigen gehaltenen Politiker
sein. Glauben Sie, den ein vernünftiger Mensch, und das möchte ich Ihnen auch bei der Gelegenheit sagen, glauben Sie, den ein halbwegs vernünftiger Mensch würde sich die Politik heute antun?
Na, da möchte ich Sie zitieren, weil bei einem Vortrag wurden Sie gefragt, Herr Gross, warum gehen Sie nicht mehr in die Politik? Sie sind so ein guter Redner. Haben Sie gesagt, na, durch das Hinterbänker erreiche ich ein paar hundert Leute und bei Ö24 erreiche ich ein paar hunderttausend Leute. Vielleicht wird sich die Politik da Richtung Medien spielen.
Sie haben mich ganz richtig zitiert, Sie haben mich aber leider nur halb zitiert. Der erste Satz ist immer, Gott erhalte mir meine Unabhängigkeit.
Das habe ich vielleicht nicht gehört, oder war ich gerade draußen?
Ja, und welcher einigermaßen vernünftige und freiheitsliebende Mensch tut sich ein enges Korsett einer Partei an?
Da hat man ja auch bei den Delegierten der SPÖ gesehen, die sind nach der Abstimmung heimgegangen, die sind alle freiheitsliebend gewesen.
Was ich auch selten erlebt habe, dass ein Parteitag einer größten Oppositionspartei zumindest mathematisch abgebrochen werden muss, weil man keinen Antrag mehr gemäß Statut durchbringt, weil die Mehrheit, die statutarisch vorgesehene, nicht mehr vorhanden war. Auch eine dieser vielen Erscheinungen, wie man neuerdings Politik ernst nimmt. Ich möchte Ihnen was anderes sagen, Herr Bachheimer. Wissen Sie, was für mich Politik immer war? Politik war für mich nie ein Job. Politik war für mich auch nie ein Geschäft. Es ist im Übrigen auch tatsächlich kein Geschäft. Ich möchte nicht überheblich wirken. Es ist ein Beruf, den man 7 Tage die Woche 24 Stunden ausübt. Für mich war Politik nie ein Geschäft, nie ein Job. Für mich war Politik Berufung und Leidenschaft. Deswegen habe ich es auch gerne gemacht. Deswegen habe ich auch meine politischen Funktionen die 15 oder 20 Jahre voll, mit vollem Einsatz, voller Leidenschaft und vollem Herz ausgeübt. Und das, was wir die letzten Jahre vielleicht sehen, ist, dass es sehr viele Glücksritter in die Politik drängt, die glauben, das wäre ein guter Job, aber diese Leidenschaft, diesen Idealismus nicht mehr in sich verspüren, ihre kleine Welt oder die große Welt zum Besseren verändern zu wollen. Mein Anspruch in der Politik war es zumindest immer, die Lebensverhältnisse jener Menschen, die mich in meiner Kommune, in meinem Land umgeben, in irgendeiner Form zu verbessern, für Gerechtigkeit einzustehen, Interventionen zu erledigen, Wohnungswünsche zu erfüllen etc., Leuten ein Dach über den Kopf zu geben, was auch immer, einen Job zu organisieren. Und ich glaube, dass das die letzten Jahre heute nicht mehr der Fall ist. Dass die Politik heute leider nur mehr aus Hirn- und zahnlosen Technokraten besteht, die ohne Leidenschaft agieren. Und wissen Sie, was das besonders Schlimme ist, mit Blick auf die österreichische Bundesregierung? Sie haben nicht einmal mehr eine Vision. Sie besetzen Ämter und wissen nicht, warum.
Ja, Sie sind Parvenus und Hütchenspieler.
Wie Sie auch immer dazu sagen wollen. Sie haben keine Leidenschaft und keinen Idealismus. Und ich glaube, das sind zwei Punkte, die eben sicherlich ausschlaggebend sind.
Naja, kriegst eh alles, was du willst. Homoerotisches eben. Das ist doch auch Politik, oder? Er hat einen Job gekriegt.
Es fällt mir der Zitat von Anton Benny ein: Jede Schriftel ist ein Giftel. Ja. Dass Anton Benny selig, der das einmal in den 70ern formuliert hat, noch einmal im Jahr 2021, man es eindringlich einem Kanzler und seiner engeren Umgebung eintrichtern müsste, hätte ich mir auch nicht gedacht. Ein hohes Maß an Dekadenz, Demutslosigkeit und Unintelligenz. Aber bei dieser Gelegenheit danke ich für das Gespräch. Wie Sie wissen, muss ich leider wieder weiter eilen, weil ich doch noch heute die eine oder andere Sendung habe. Und freue mich aber, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Ihnen durchaus so vielfältig in die Materie gehen zu können.
Ja, wir danken Ihnen auch, Herr Groß, dass Sie sich Zeit genommen haben. Liebe Bachemann-Leser, Sie sehen, der Herr Groß ist viel beschäftigt, trotzdem war er für uns da. Jetzt ist er gleich wieder weg. Ich möchte ihn nicht weggehen lassen, ohne euch zu sagen, wenn ihr auf Urlaub fliegt, ich weiß, ihr werdet sicher Bachemann.com lesen, das ist keine Frage. Aber wenn Sie auf Urlaub fliegt und auf den Flughäfen eure Gesundheit dreimal bewiesen habt und damit einer geschissenen Masken im Gesicht in diesem blöden Flieger sitzt, dann seid ihr offline und könnt nicht Bachheimer lesen, dann empfehle ich euch das Buch für Maskenträger und Gesundheitsbeweiser am Flughäfen, Freiheit ohne Wenn und Aber, meine Lieben, das ist wohl der einzige Bachheimer.com-Ersatz, den wir derzeit im deutschsprachigen Raum haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Viert euch.